Herzlich willkommen zu einer halben Stunde Medien und Medienpolitik. Und wir blicken heute nach Großbritannien, wo ein Whistleblower unter Druck steht. Außerdem der jüngste Fall zum Thema Pressefreiheit in Russland. Und warum steigt KKR bei Springer ein? Am Mikrofon ist Nina Landhofer. Was gibt es Schöneres für einen Reporter als eine fremde Stadt, eine andere Redaktion, unbekannte Themen? Dieser Herausforderung stellten sich 55 ReporterInnen Ende Mai im Rahmen des Reportertausch 2019. An der vom Verlegerverband BDZV initiierten zweiten Auflage dieser Aktion beteiligten sich 30 Zeitungen aus dem gesamten Bundesgebiet, von Flensburg im hohen Norden bis Backnang im Südwesten. Das Ziel: Reportagen und Berichte mit dem besonderen Blick von außen, die eigene Filterblase verlassen und althergebrachte Muster durchbrechen, aber auch zu sehen, wie andere Redaktionen ihren organisatorischen Alltag meistern. Günter Herkel hat nachgehakt, welche Erfahrungen die Kollegen so bei anderen Blättern und in ganz anderen Regionen Deutschlands gemacht haben.
Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Senftenberg auf Gleis 4. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Ich habe mich ein bisschen vorher informiert, wollte mich aber auch überraschen lassen, ganz bewusst. Bin mit dem Zug angereist und am Bahnhof angekommen und erstmal zu Fuß zum Hotel gegangen. Bin da dann schon ein bisschen durch die Stadt gekommen und fand es sehr schön.
Manuel Lauterborn, 29 Jahre alt, Lokalredakteur der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung in Niedersachsen. Die Aktion Reportertausch führte ihn für eine Woche in den Süden Brandenburgs, in den Landkreis Oberspreewald, Lokalredaktion Senftenberg der Lausitzer Rundschau. 25.000 Einwohner, ehemaliger Braunkohletagebau. Ein Ort, an dem die Energiewende gerade stattfindet.
Die sind mitten in der Transformation. Also wenn man auch durch diese Region fährt, dann ragt immer noch mal so ein Kran zwischen den Baumwipfeln empor. Man hat aber diese ganz vielen Seen, die es in der Region gibt und die das dann natürlich touristisch interessant machen.
Am Ufer des künstlich angelegten Senftenberger Sees, kurz hinter dem Schloss und Tierpark, lasse sich schon erahnen, wohin die Reise gehen soll. Lauterborn stammt aus einem 1300-Seelenort, hat überdies schon vor dem Volontariat in Hildesheim Erfahrungen als freier Mitarbeiter beim Trierischen Volksfreund sammeln können. Er mag das Ländliche, fährt gern auch über die kleinen Dörfer. Dabei sei er auf sehr viel Offenheit und Neugier gestoßen. Irgendwelche Mentalitätsunterschiede zum Westen? Er winkt ab.
Dieses Ost-West-Ding, muss ich sagen, finde ich, ist gar kein Thema. Also die Arbeitsweise ist erstaunlich ähnlich. In einer Lokalredaktion, glaube ich, ist das ja auch nicht so verwunderlich.
Sicher, beim Redaktionssystem gäbe es Unterschiede. Und in einer Außenredaktion, die mit der Zentrale in Cottbus kommunizieren müsse, werde die Arbeit anders organisiert als in seiner Hildesheimer Zentralredaktion. Die Woche in Senftenberg habe ihn bereichert, findet Manuel Lauterborn. Nur sei die Zeit doch reichlich knapp gewesen. Eine geplante Reise durch das Lausitzer Seenland sei daher leider ins Wasser gefallen, bedauert er. Lokalchef Jan Augustin ist es lobesvoll für seinen Teilzeitmitarbeiter.
Er macht hier eine super Arbeit und hat hier einen sehr guten Zugang zu den Leuten. Unerwartet, arbeitet extrem schnell, recherchiert super, macht schöne Fotos. Also wir würden ihn, wenn wir könnten, gerne übernehmen und hier behalten, ja.
S2 nach Bernau.
Nikolas Ottersbach, 30 Jahre alt, seit 2017 Redakteur beim Bonner Generalanzeiger. Er entschied sich für eine Woche Lokalredaktion Bernau bei der Märkischen Oder-Zeitung, Motz, im Landkreis Barnim-Brandenburg. Auf dem Plattenland müssen bei der Arbeit schon ein paar Kilometer abgerissen werden.
Ich war in Danewitz auf einer Stadtverordnetenversammlung in einem Festzelt. Da tagen die einmal im Jahr, weil Kartoffelfest ist. Backofenfest. Und da ist man erstmal ein Fremdkörper. Die Leute sehen sofort, okay, das Gesicht kenne ich nicht.
Also ging er in die Offensive, stellte sich als Tauschreporter vor, keine Ahnung von nix und so, worauf sich die Atmosphäre dann schnell gelockert habe.
Da ging es um eine Hundepension, um eine Schulsozialarbeiterin, die eingestellt werden soll. Also eigentlich ganz normale, alltägliche Themen.
Im Gegensatz zu Senftenberg ist Bernau geradezu Boomtown. Wohnten hier zur Zeit der Wende um die 20.000 Einwohner, peilt die Gemeinde im Speckgürtel Berlins jetzt die 40.000er-Marke an. Das bringt Probleme bei der Versorgung mit preiswertem Wohnraum mit sich. Ost-West-Vorurteile, die gäbe es vor allem bei seinen Freunden im Westen, sagt Ottersbach, der auch schon in Halle volontiert hatte.
Im Prinzip wurde mir jetzt so wieder gesagt, ja, warum gehst du denn in den Osten und dann auch noch freiwillig? Die Vorurteile bei meinen Westfreunden gegenüber dem Osten erlebe ich immer wieder. Also dass das ja irgendwie noch rückständig ist, dass es ja irgendwie alles noch so ein bisschen sozialistisch geprägt ist, dass es hier nur heruntergekommene Platte gibt, was einfach nicht mehr stimmt.
Fehlurteile aufgrund mangelnder Information, bedauert er. Die wenigsten kommen doch mal her und gucken sich die neuen Bundesländer und ihre Städte an. Unterm Strich war die Bernau-Erfahrung für ihn super. Nur etwas zu kurz, bedauert auch er.
Ja, innerhalb von 5 Tagen ist es schwierig, sich so ein bisschen einzugrooven. Man braucht da eigentlich mehr Zeit für. Das wäre vielleicht eine Anregung für die nächsten Reportertausche, die es gibt. Ist auf jeden Fall eine super Sache. Aber man könnte das vielleicht doch auf 2 Wochen ausweiten, weil 5 Tage sind schon sehr, sehr sportlich.
Nächste Station, Bernau. Übergang zum Regionalverkehr. Endstation. Bitte alle aussteigen.
Während Nicolas Ottersbach märkische Dörfer besuchte, ging Sabine Ragetin den umgekehrten Weg von Ost nach Nordwest. Sie vertiefte ihre Westerfahrungen beim Flensburger Tageblatt. Erfahrungen, die die 58-Jährige bereits vor 15 Jahren bei einer ersten Stippvisite in der dortigen Redaktion gesammelt hat. Inzwischen ist sie zurück in ihrer Heimatredaktion in Bernau.
Ich habe mir denn ein Thema ausgesucht, was mich sehr interessiert, weil Bernau hier im Randberliner Bereich davon sehr betroffen ist. Die steigenden Mieten, bezahlbaren Wohnraum. Und Flensburg wächst auch entgegen aller Prognosen, haben jetzt 88.000 Einwohner. Und ich wollte wissen, wie die das da machen.
Und sie hatte Glück. Während ihres Aufenthaltes dort präsentierte die größte Wohnungsgenossenschaft der Stadt ihren Geschäftsbericht. Natürlich ging sie hin, will ihre Recherche demnächst im Tageblatt gründlich aufbereiten. Die beruflichen Stationen der gebürtigen Ostberlinerin, Diplom an der damaligen Karl-Marx-Uni Leipzig, Volontariat bei der Jungen Welt, kurz nach der Wende zur Märkischen Oder-Zeitung, seit 2009 Lokalchefin in Bernau. Die Unterschiede zwischen der MOZ und dem Flensburger Tageblatt?
Die sind weiter in der Digitalisierung. Wir sind gerade dabei mit Facebook Mikrofon und Videokamera zu lernen. Wir sind da hinken ein bisschen hinterher, die Märkische Oder-Zeitung. Und die sind da schon weiter. Das habe ich mir angeguckt, also wie gearbeitet wird, online zuerst und die Zeitung ganz zum Schluss.
3 lokale Seiten für eine 88.000 Einwohnerstadt wie Flensburg erscheinen ihr zu wenig. Die MOZ in Bernau habe täglich 5 Seiten, allerdings inklusive Anzeigen. Eine Bezahlschranke habe man auch gerade eingeführt, ähnlich wie die Schleswig-Holsteiner. Aber die lasse sich über Google leicht umgehen, was die Sache mit den Online-Umsätzen auch nicht einfacher mache. Ost-West-Gegensatz, der gehört für Ragetin zumindest auf redaktioneller Ebene der Vergangenheit an.
Mittlerweile ist es durchmischt. Von 7 Redakteuren hier in der Lokalredaktion sind 3 aus den alten Bundesländern. Also ich sage immer assimiliert. Also mein Stellvertreter, der ist auch schon 25 Jahre hier bei der Märkischen Oder-Zeitung, auch mit einer Ostfrau verheiratet.
Ein Detail möchte sie aber noch loswerden. Als sie 2004 das erste Mal nach Flensburg kam, habe die Redaktion noch mitten in der Stadt gesessen, in einer Einkaufspassage. Jetzt residiert sie im neuen Verlagsgebäude, 5 Kilometer vom Zentrum entfernt. Der Zutritt zur Redaktion gestaltet sich einigermaßen kompliziert.
Sie können den Fahrstuhl nicht benutzen, ohne dass Sie einen Chip haben oder die Empfangsdame Ihnen den Fahrstuhl holen. Und das halte ich eigentlich für eine Stadtredaktion für äußerst ungünstig. Dieser direkte Leserkontakt, der bleibt ein bisschen auf der Strecke.
Günther Herkel hat mit Reportern gesprochen, die in andere Redaktionen hineingeschnuppert haben. Seit 2 Jahren initiiert der Verlegerverband BDZV diesen Reportertausch. Chef ist übrigens Matthias Döpfner, der gerade ganz nebenbei einen richtig großen Coup plant. Nicht als BDZV-Präsident, sondern als Konzernchef des Springer Verlages. Der Konzern ist inzwischen eine Aktiengesellschaft, gegründet wurde aber von Axel Springer im Nachkriegsjahr 1946 mit nur ein paar Blättern, dem Hamburger Abendblatt, der Bild und der Höhe zu nämlich. Letztlich entstand daraus ein ganzer Medienkonzern und der wandelt sich seit Jahren deutlich. Regionalzeitungen und Magazine stieß das Unternehmen ab. Dazu kamen digitale Aktivitäten, etwa Anzeigenportale wie Immonet oder Stepstone. Bei der Witwe Axel Springers, bei Friede Springer, liegen gut 40% der Anteile. Und auch Springers Enkel haben ein paar, dazu Konzernchef Matthias Döpfner eben auch. Den Rest gibt es bisher frei an der Börse. Noch. Denn in dieser Woche kündigte der Finanzinvestor KKR aus den USA an, möglichst viele Anteile übernehmen zu wollen. Daniel Buß beobachtet den Konzern seit Jahren. Herr Buß, was passiert denn da gerade?
Naja, man muss sich da versuchen, in Matthias Döpfner hineinzuversetzen. Er ist ziemlich konsequent dabei, aus dem einst klassischen Verlag ein digitales Medienhaus zu machen und glaubt fest daran, dass das nur gut geht, wenn Springer mit seinen Anzeigenportalen und digitalen Nachrichtenportalen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit unterwegs ist. Dafür muss er aber Geld in die Hand nehmen. Das hat er sich durch den Verkauf von Anteilen an der Börse erstmal geholt. Aber die Aktionäre wollen dafür auch etwas sehen. Und ihnen wäre es lieber, wenn die Expansion mal ein Ende hätte und Döpfner aus dem bestehenden Geschäft mehr für sie rausholt und so eine größere Dividende ausschüttet. Das läuft aber seiner Strategie inzwischen zuwider. Daraus macht er zum Beispiel auf der jüngsten Bilanzpressekonferenz im März auch keinen Hehl. Er stellte sehr wohl gute Zahlen vor, die Börse war aber nicht zufrieden, der Kurs also damals im Minus, und Döpfner sagte dazu dann:
Aber so ist das an der Börse, dass es dann eben manchmal kurzfristigere Perspektiven gibt, während wir die mittel- und langfristige im Vordergrund sehen müssen. Wir wollen und müssen hier investieren.
Und dafür will nun der Finanzinvestor KKR möglichst viele der freien Anteile an der Börse übernehmen. Übrigens im Idealfall auch die der Enkel von Axel Springer.
Wer ist denn eigentlich dieser Finanzinvestor KKR?
Also KKR ist eine Beteiligungsgesellschaft aus New York, die selbst an der Börse ist. Vereinfacht gesagt, kann jeder KKR-Anteile kaufen. KKR investiert dieses Geld dann wiederum in Unternehmen. Und das vor allem so, dass KKR auch so viele Anteile eines Unternehmens hält, damit sie dann mitreden können, den Kurs also mitbestimmen können im Unternehmen. Das geht, weil KKR weltweit ein Vermögen von, Achtung, festhalten, knapp 150 Milliarden US-Dollar verwaltet. Also mit einem Rutsch riesige Aktienpakete kaufen kann. Und KKR will für seine Aktionäre natürlich auch von Springer reichlich Gewinn sehen, aber eben nicht sofort. Man wolle, hieß es in einer Telefonkonferenz mit Journalisten in dieser Woche, vielleicht 5, möglicherweise sogar 8 Jahre Geduld haben. Döpfner hätte damit weiteres Spielgeld, aber wenig Druck, sofort Gewinne liefern zu müssen. KKR will, dass Springer investiert und daraus dann am Ende wiederum mehr Gewinne schöpft.
Also eher so eine mittel- bis langfristige Strategie. Es heißt ja sogar, KKR wolle in digitalen Journalismus investieren. Heißt das umgekehrt, dass das Printgeschäft Bild und Welt jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielen wird?
Na, Print hat Döpfner ja fast schon komplett abgeschafft. Sie haben das ja erklärt, die Regionaltitel wurden abgestoßen, auch Zeitschriften an die Funke-Gruppe in Essen. Und bei Bild und Welt hat er sehr massiv das Digitalgeschäft vorangetrieben. Auch hier durchaus mit Erfolg. Im März meldete Döpfner für beide Titel zusammen mehr als 500.000 digitale Abonnenten. Die gedruckte Zeitung gibt's noch, aber sicher nicht mehr ewig.
Machen sich dann also die Mitarbeiterinnen also zu Recht Sorgen um ihre Zukunft?
Na, wenn es um Mitarbeiter im klassischen Redaktionsbetrieb geht, würde ich sagen, ja. An ihnen wird auch ein Investor wie KKR kein besonderes Interesse haben. Ich vermute, solange die Redaktionen kein Kostenfaktor sind, sondern sich tragen oder sogar auch ein bisschen Geld verdienen, würden sie das aber tolerieren, weil Springer ja schon auch so etwas wie einen journalistischen Markenkern hat. Da geht es also auch ums Firmenimage, um Reputation. Und die hilft ja manchmal auch bei ganz anderen Geschäften.
Ja, wenn man mal so schaut, was KKR so gemacht hat, dann stößt man ja schnell auf ProSiebenSat.1 beispielsweise. Dort waren sie ja auch schon drin, zusammen mit einem anderen Investor. Und dann konnten sie sich mal richtig die Hände reiben, oder?
Ja, also das war zusammen mit Permira. Dort waren sie 7 Jahre im Unternehmen, im Börsengeschäft, also eine relativ lange Zeit. Das hat sich tatsächlich ordentlich ausgezahlt. Als die beiden vor 5 Jahren wieder ausgestiegen sind, nahmen sie 500.000 Euro mit. Und KKR kauft sich gerade regelrecht in die deutsche Medienlandschaft ein. Sie haben Anfang dieses Jahres auch die Produktionsfirma I&U übernommen. Die Stichworte hier Günther Jauch und Stern TV. Und dazu nochmal die Telemünchen Gruppe, die reichlich Programmvermögen hat, wie man so schön sagt, also Rechte an Spielfilmen und an Serien. Und auch Springer ist ja im Fernsehgeschäft mit dem früheren N24, jetzt Welt-TV. Das passt also irgendwie schon. Jedenfalls sagte Matthias Döpfner bei der Telefonkonferenz Mitte der Woche dann auch, er und KKR stimmten zu 100% überein, wenn es um die Strategie seines Medienkonzerns gehe, zu investieren, statt auf Teufel komm raus die Ausschüttung an Aktionäre zu erhöhen.
Wir haben uns auch andere Strukturalternativen angeguckt, Aber klar ist, wir werden diesen Weg gehen. Am liebsten mit KKR, wenn dieser Weg jetzt auch seitens der Aktionäre ermöglicht wird.
Und die bisherigen Aktionäre haben ein Angebot. KKR macht es aber nur, wenn sie mindestens 20% des Unternehmens bekommen. Wenn nicht, sagt Döpfner, zieht er sein Ding auch so durch, was aber natürlich dazu führen könnte, dass sein Unternehmen an der Börse an Wert verliert, er abgestraft wird und damit auch an Spielgeld für Investitionen.
Klingt alles ein bisschen nach Monopoly, aber wir haben da ja noch einen Player in diesem Spiel. Da ist nämlich Friede Springer, die Witwe. Welche Rolle wird sie denn spielen?
Also sie wird eine Rolle spielen, davon ist definitiv auszugehen. KKR hat eingewilligt, dass alle grundsätzlichen Entscheidungen nur mit Friede Springer gehen. Der Deal ist also, wenn man es so sagen möchte, Friede-kompatibel. Wenn denn am Ende genug Aktionäre ihre Anteile an KKR verkaufen, davon würde ich aber ausgehen. Der Aktienkurs von Springer stieg ja mit den ersten Gerüchten, dass ein Großinvestor kommen könnte, an auf mehr als 50 Euro pro Aktie. Und KKR legt noch etwas drauf, bietet 63 Euro. Wer da zugreift, der hat seinen kurzfristigen Schnitt also schon gemacht.
Springer Monopoly. Das war Daniel Buß, der den Axel Springer Konzern seit Jahren beobachtet. Danke. Und es ist eine undurchsichtige Geschichte, die da gerade in Russland passiert. Da ist ein junger Journalist, Ivan Golunow, ins Gefängnis gekommen und nach Protesten wieder freigelassen worden. Dann wurden bei einer Protestkundgebung hunderte Menschen festgenommen. Und nun hat Putin aber zwei Polizeigeneräle entlassen, die in diese Festnahme des Enthüllungsjournalisten verwickelt waren. Was eigentlich genau passiert ist und was dahinter steckt, weiß Stefan Lag aus Moskau.
Der russische Investigativjournalist Ivan Golunow wird die zurückliegenden Tage nicht so schnell vergessen. Erst wird er unter dubiosen Umständen festgenommen. Der Vorwurf: unerlaubter Drogenbesitz und Drogenhandel. Offensichtlich war ihm das Rauschgift untergejubelt worden. Es folgen Misshandlungen auf der Polizeiwache. Der 36-Jährige muss zur Behandlung ins Krankenhaus. Anschließend Hausarrest. Am Dienstag dann die überraschende Wende. Innenminister Kolokoltsev verfügt die sofortige Freilassung Golunows. Alle Vorwürfe werden fallen gelassen. Nach seiner Freilassung hat der junge Journalist vor allem einen Wunsch. Die beste Entschädigung wäre für mich, dass so etwas niemandem mehr zustößt. Ich hoffe, dass die Ermittlungen gegen die Verantwortlichen weitergehen werden und dass niemand mehr in einer solchen Lage sein wird wie ich. Vielen Dank für eure Unterstützung. Nach einer bislang beispiellosen Solidaritätskampagne von Journalistenkollegen und den augenscheinlich haltlosen Vorwürfen blieb dem Kreml wohl keine andere Wahl, als zurückzurudern. Drei große Tageszeitungen hatten zu Beginn der Woche ihr Titelblatt mit dem Slogan »Ich, wir sind Ivan Golunow« bedruckt. Das gab es so noch nicht. Pavel Kanygin, Sonderberichterstatter bei der kremlkritischen Tageszeitung Novaya Gazeta, glaubt, der Fall Golunow habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Als diese Provokation stattfand, auch für russische Verhältnisse zu willkürlich, waren alle empört, denn das betrifft jeden. Jeder Journalist kann sich als Ivan Golunow fühlen. Wenn man dir mitten in Moskau Drogen in den Rucksack steckt, begreifst du, dass dein Ruf, dein Name, deine Bekanntheit gar nichts wert sind. Denn es können jederzeit irgendwelche Typen von der Polizei kommen und dir ein Päckchen mit Drogen zustecken und dein Leben ist gebrochen. Gegen Polizeiwillkür und die Unterdrückung der Pressefreiheit beteiligen sich am russischen Feiertag, dem Tag Russlands, immerhin 1200 Menschen an einem nicht genehmigten Protestmarsch durch die Moskauer Innenstadt. Die Sicherheitskräfte greifen hart durch. Hunderte Demonstranten, aber auch unbeteiligte Passanten und Journalisten werden festgenommen. Aus meiner Sicht wäre es richtig, sich nicht nur zu freuen. Dass er frei ist, ist wirklich ein guter Grund. Man sollte aber auch den Kampf fortsetzen. Wenn es mit einem geklappt hat, muss es auch mit den anderen klappen. Deswegen bin ich heute hier. Es geht nicht nur um ein Symbol, sondern um einen Präzedenzfall. So einer der Teilnehmer des Marsches. Doch die Demonstration zeigt indirekt auch auf, dass die Opposition gespalten ist. Statt der ursprünglich erwarteten 25.000 Teilnehmer sind es am Ende nur noch 1.200. Womöglich geht das Kalkül des Kreml auf, den aufflammenden Protest durch Zugeständnisse wie die Freilassung Golunows und die Entlassung zweier Polizeigenerale zu schwächen, spekulieren Beobachter. Kanigin von der Novaja Gazeta ist trotzdem zuversichtlich, dass sich etwas bewegt in Russland. Die erstmalig so starke Welle der Solidarität im Fall Golunow würde nicht ohne Wirkung bleiben. Ich denke, dass die journalistische Gemeinschaft, die sich zusammengetan hat, gewinnen wird. Das wird zwar ein andauernder und komplizierter Prozess, aber ich habe keine Zweifel, dass er kommt. Mit Spannung wartet man jetzt darauf, ob der nächste Schritt des Einlenkens durch den Kreml tatsächlich kommt. Es geht um die in Aussicht gestellte Entschärfung des Drogengesetzes, das im großen Stil dazu genutzt wird, kritische Geister wegzusperren. Bislang reichen kleine Mengen an Drogen, die sich leicht unterjubeln lassen, für langjährige Haftstrafen aus. Ein Drittel aller Gefängnisinsassen Russlands sind wegen angeblicher Drogendelikte verurteilt worden. Kreml-Sprecher Peskow gibt sich bei der Frage nach der Entschärfung des Drogengesetzes verhalten. Man dürfe den Fall Golunow jetzt nicht überbewerten. In der kommenden Woche findet die Bürgersprechstunde Putins statt. Ein mehrstündiges Frage- und Antwortspiel, der heiße Draht, der über Stunden live im staatlich kontrollierten Fernsehen übertragen wird. Es wird sehr aufschlussreich sein zu sehen, welchen Raum der Fall Golunow und die Folgen dort einnehmen und wie Putin darauf eingehen wird.
Stefan Lag berichtete aus Moskau und wir werden das Thema Pressefreiheit in Russland weiter beobachten. Und noch ein anderer Fall hat diese Woche Schlagzeilen gemacht. Und eigentlich ist er uralt. Doch jetzt geht es darum, ein Exempel zu statuieren. Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange, soll in die USA ausgeliefert werden, zumindest wenn es nach dem Willen der britischen Regierung geht. Die gerichtliche Entscheidung ist für Februar angekündigt. Assange wird Beihilfe zum Landesverrat vorgeworfen durch die Veröffentlichung geheimer Dokumente. Der Deutsche Journalistenverband forderte, Julian Assange auf freien Fuß zu setzen. Den Amerikanern gehe es um Rache, so der Bundesvorsitzende Frank Überall. Benedikt Strunz über den Fall Julian Assange und die Folgen für seine Mitstreiter.
Im Jahr 2010 wurde die Enthüllungsplattform WikiLeaks quasi über Nacht weltweit berühmt. Der Grund dafür ist ein knapp 20-minütiges Video, das im Irakkrieg entstanden und seither unter dem Namen Collateral Murder bekannt ist. Es zeigt, wie US-Soldaten aus einem Helikopter heraus Zivilisten erschießen. Come on, fire! Bei dem Angriff sterben mindestens 12 Menschen, darunter 2 Journalisten, 2 Schulkinder werden verletzt. Für das amerikanische Militär und amerikanische Nachrichtendienste war die Veröffentlichung ein Desaster. Denn das Video ist eines von tausenden geheimer US-Dokumente, die WikiLeaks zugespielt worden waren. Und das durch die Enthüllungsplattform veröffentlicht wurde. Seither setzen die USA Assange und seine Mitstreiter unter Druck.
Es wird Zeit, WikiLeaks endlich als das zu bezeichnen, was es ist. Ein feindlicher, nichtstaatlicher Geheimdienst,
erklärte der damalige CIA-Chef und heutige US-Außenminister Mike Pompeo und sprach WikiLeaks den Schutz der Pressefreiheit ab. Als die schwedische Justiz Ermittlungen wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen den WikiLeaks-Chef aufnahm, flüchtete sich der gebürtige Australier im Jahr 2012 in die Botschaft von Ecuador in London. Nach 7 Jahren im selbstgewählten Exil hat Ecuador vor wenigen Monaten Assanges Asyl aufgekündigt. Ein Prozess gegen ihn in den USA wird seither immer wahrscheinlicher. Der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer.
Die USA möchte ein Exempel statuieren an Assange. Also sie haben sich jetzt den ausgesucht und sie werden wahrscheinlich jetzt versuchen, an alle möglichen Freunde und Mitarbeiter ranzukommen und auch dort Druck zu machen und ihnen wahrscheinlich auch Angst einzujagen, dass sie vielleicht eben auch in die Hexenjagd einbezogen werden könnten.
Tatsächlich scheint Melzers Einschätzung nicht aus der Luft gegriffen. Im April wurde in Ecuador der 37-jährige Ola Bini verhaftet. Der Computerspezialist und Softwareentwickler sitzt seither im Gefängnis. Bini gilt als Vertrauter von Julian Assange. Die aktuelle Regierung Ecuadors sei außenpolitisch auf klarem US-Kurs, interpretieren WikiLeaks-Unterstützer Binis Verhaftung. Es gehe darum, Aussagen gegen Assange zu erpressen, vermuten auch seine Anwälte. Klingt übertrieben? Nicht unbedingt. In den USA wurde gerade Chelsea Manning erneut inhaftiert. Chelsea Manning hieß früher Bradley Manning und arbeitete für das US-Militär. Vor einigen Jahren unterzog sich die WikiLeaks-Informantin einer Geschlechtsumwandlung. Sie war es, die während ihrer Militärzeit tausende geheime Dokumente an Assange weitergab, darunter auch das berühmte Helikoptervideo. Eine Haftstrafe unter anderem wegen Spionage hat Manning eigentlich bereits abgesessen, doch nun sitzt sie erneut im Gefängnis, weil sie sich weigert, gegen Assange auszusagen. In Berlin wurden derweil die beiden Assange-Vertrauten Daniel Domscheit-Berg und Jacob Applebaum von der US-Justiz zu Aussagen eingeladen. Applebaums Anwalt wurde telefonisch von amerikanischen Behörden kontaktiert. Im Gegenzug versprach man den beiden selbst straffrei zu bleiben. Beide lehnten dieses Angebot ab. Seither wollen sie nicht mehr in die USA reisen, aus Angst ebenfalls verhaftet zu werden. UN-Sonderberichterstatter Melzer warnt davor, dass das Verfahren gegen Assange eine riesige politische Sprengkraft birgt.
Ich denke, es ist klar, wenn das Erhalten und Weiterverbreiten von geheimen Nachrichten mit Öffentlichkeitswert strafbar wird, was kann denn die Presse noch berichten? Weil was classified ist, was geheim ist, entscheidet ja die Regierung.
Wenn die Weltöffentlichkeit nicht wachsam sei, sei die gesamte Pressefreiheit in Gefahr.
Benedikt Strunz berichtete. Der Deutsche Journalistenverband forderte übrigens den Tatbestand Beihilfe zum Landesverrat in Deutschland ersatzlos zu streichen. Schließlich gehe es auch darum, die Standards der Vereinten Nationen zum Schutz von Whistleblowern umzusetzen. Und damit geht das Medienmagazin für heute zu Ende. Sie können uns übrigens abonnieren, wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten. Online im BR Podcast Center oder in der ARD Audiothek. Redaktion heute hatte Sissi Pitzer und am Mikrofon verabschiedet sich Nina Landhofer.